Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Wir gehen heute weiter in der Geschichte zu den Scharfrichtern. Ich bin Nicole Billeter und freischaffende Historikerin. Wie erwähnt, war es in der Regel so, dass die Angeklagten an der Folter zerbrachen und ein Geständnis ablegten. Aber nicht alle. Es gibt immer wieder auch vereinzelte Beispiele, dass jemand nicht gestand, trotz heftigster Folterung. So zum Beispiel Hans Spiess im Jahr 1503. Der Söldner wurde verdächtigt, seine Frau umgebracht zu haben, obwohl es keine äußeren Anzeichen einer Gewaltanwendung gab. Man folterte ihn gründlich, aber er widerstand und konnte nicht gebrochen werden. Hans Spiess verlangte schließlich, dass man ein Gottesurteil herbeiführe, das ihn entlassen würde. Leider, so geht die Geschichte, kam es anders und das Gottesurteil sprach ihn sozusagen schuldig. Mehr zu diesem Fall können Sie in meiner Krimi-Episode Nummer 36 erfahren. Auch in der letzten Hexereiuntersuchung in Graubünden konnte die Angeschuldigte nicht gebrochen werden. Maria Ursula Puntrut wurde von ihrem dörflichen Umfeld beschuldigt, eine Hexe zu sein. Das führte 1779 zu einer Untersuchung. Die Anschuldigungen waren von einer absurden Lächerlichkeit, aber trotzdem hätten sie zu einem Todesurteil führen können. Im Gegensatz zur Anna Göldi im Glarnerland aber hatte Maria Ursula Puntrut Unterstützung ihrer Familie, die trotz ihrer Armut es schaffte, einen mächtigen Fürsprecher, eine Art Anwalt für sie zu bekommen. Der stand also für Puntrut ein. Deswegen konnte sie nicht verurteilt werden. Aber wie erwähnt, der Henker tat alles, um ein Geständnis zu erhalten. Neben dem Aufziehen versuchte er es noch mit einigen anderen Methoden, die aber alle nicht den Erfolg zeigten, den er erwartete. Ein Zeitzeuge berichtete noch darüber. Zitat: Der Scharfrichter Riechli hat mir selbst erzählt, dass weder sein Vater noch er in den vielen Jahren, da sie den Dienst versahen, keine solche Marter jemand haben antun müssen, dass er am Rücken der Inquisitin, wo das Hexenzeichen oder Bull vermutet wurden, eine lange, zweischneidende Nadel vergeblich so weit hineingesteckt, als er gekonnt, auch alles Mögliche angewendet, um sie zum Bekenntnis zu zwingen, dass sie eine Hexe sei. Denn die Exekution hätte ihm ein Großes eingetragen. Und wann diese nicht den Teufel im Leib hat, so sagte er heftig, so komme ich nicht in den Himmel. Zitat Ende. Der Scharfrichter war also absolut überzeugt, alles angewandt zu haben, was möglich war. Und da Maria Ursula Puntrut trotz aller Grausamkeiten nicht gestand, war er sicher, dass sie schuldig war, beziehungsweise dass sie mit dem Teufel im Verband stand, der ihr offenbar half. Daraus ersehen wir einmal mehr, dass die Folter damals als Wahrheitsfindungsinstrument angesehen wurde, das immer funktionierte. Außer eben, der Teufel war im Spiel. Das galt offenbar auch noch im Jahr 1779. Aber kommen wir zurück zum Ablauf eines Verhörs bzw. einer Verurteilung, wie es in der Regel ablief. Also hatte der oder die Verdächtige ein Geständnis abgelegt. Dies wurde sofort dem Rat bzw. dem Gericht berichtet. Der oder eine Abteilung davon trat dann baldmöglichst zusammen und beriet über die Bestrafung. Als Gerichtsorte dienten meist ein Rathaus oder eine Ratsstube des Ortes. Während den Beratungen des Rates ging es bei einem todeswürdigen Verbrechen nur um die Behandlung, wie der Täter hingerichtet werden sollte, nicht ob, denn er hatte ja ein Geständnis abgelegt. Dies änderte sich erst gegen 1800. Aber es fand über Jahrhunderte kein eigentliches Gerichtsverfahren statt, so wie wir es kennen würden. Kein Auftritt eines Staatsanwalts oder eines Verteidigers, den gab es ja noch nicht, keine Abwägung von Argumenten. Es gab auch keine Einschränkungen in der Verfolgung. Alle konnten angeklagt, gefoltert und hingerichtet werden. Frauen, Kinder, Männer, geistig Umnachtete. Einzig schwangere Frauen durften nicht gefoltert oder hingerichtet werden. Natürlich aber konnte eine Tortur weitergehen, sobald sie das Kind geboren hatte. Es gab also eben keine Ankläger, keine Anwälte, keine Beweise, die vorgelegt wurden oder nochmals abgewogen. Es gab nur ein Geständnis und der Rat beschloss die Todesstrafe. Die Verurteilten waren bis zur Zeit der Helvetischen Republik nicht an ihrem eigenen Prozess anwesend. Was gesprochen wurde, blieb geheim. Dass viele, wenn nicht gar alle Prozesse nach heutigem Dafürhalten ungerecht waren, das sehen wir immer wieder. Dass ein Tod schon beschlossene Sache war, sehen wir oft. So zum Beispiel beim Zürcher Pfarrer Heinrich Waser. Am 20. April 1780, einen guten Monat vor der Hinrichtung, gab der Rat eine Anordnung. Darin wurde gesagt, dass Waser verdächtigt werde, mehrere Verbrechen begangen zu haben. Zudem wurden nun zahlreiche Pfarrer zu ihm in die Zelle gesandt, mit der Aufgabe, ihn zu Reue und Bekenntnis zu bringen und auf sein seliges Ende vorzubereiten. Waser sollte sich also schon einmal auf den Tod einstimmen, noch bevor er überhaupt offiziell verurteilt worden war. Die Untersuchung gegen ihn lief pro forma noch. Aber die Obrigkeit hatte beschlossen, dass er sterben werde. Mehr davon in meinem True Crime Podcast. So müssten heute zahlreiche, wenn nicht gar die Mehrheit aller Urteile, die in der Vergangenheit gefällt wurden, als eigentliche Justizmorde bezeichnet werden. Offiziell wurde Heinrich Waser erst am Morgen seiner Hinrichtung darüber informiert, dass er zum Tod verurteilt worden war. Aber natürlich hatte er die Zeichen gedeutet. Jedenfalls hatte er noch herzliche Briefe an seine Verwandten, insbesondere seine Frau, geschrieben und seine Söhne zu Besuch holen lassen. Er hatte einige von seinen Sachen ihnen weitergegeben. Die Hinrichtungen wurden in der Regel am selben oder am nächsten Tag nach dem Urteil ausgeführt, auf jeden Fall rasch. Wir haben ja noch lange keine Berufungsmöglichkeiten. Da brauchte man auch nicht zuzuwarten. Erst im 19. Jahrhundert gab es die Möglichkeit, ein Gnadengesuch zu stellen. Manchmal wurde diese Gnade sogar gewährt. Je nachdem, wer der Täter war, beziehungsweise was sein Stand war, blieb der Verurteilte in der Gefängniszelle oder bei etwas besser gestellten im Rathaus. Man schickte einen Pfarrer vorbei. Der blieb vor Ort mit dem Verurteilten, bis er zur Hinrichtung geholt wurde. Am Tag der Hinrichtung läuteten die Glocken. Oft wurden sie als Blutglocken bezeichnet. Sie gaben also ein bestimmtes akustisches Signal, das alle Einwohnerinnen und Einwohner des Ortes kannten. Man lebte ja mit diesen Signalen. So wurde das Volk zusammengerufen. Es wurde und wird oft gesagt, dass sich Menschenmassen ansammelten und wir deuten das heute als Blutgier oder Sensationslust. Aber bis weit ins 18. Jahrhundert kam das Volk zusammen, weil die Obrigkeit das dringend wollte. Wir befinden uns ja in einer Zeit vor Zeitungen. Die Obrigkeit musste allen deutlich vor Augen führen, dass sie richtig und gerecht handelte. Dass sie es war, die das Volk beschützte vor so schlechten Individuen wie der gegenwärtige Verbrecher. Also musste das Volk auch zusehen, wenn ein Abgefallener hingerichtet wurde. Strafen dienten dem Ansehen der Oberen, die Obrigkeit. Ordnung und Gleichgewicht wurde mit einer Hinrichtung der Sühne eines Verbrechens wiederhergestellt. Der Verurteilte wurde also im Sünderhemd aufgestellt. Das Urteil wurde in der Regel vor dem Rathaus verlesen. Diese Schriften waren nicht nüchtern. Hier wurde nochmals alles aufgeführt und mit großer Kelle angerührt. Es musste dem Volk unmissverständlich klar gemacht werden, warum einer von ihnen zu sterben hatte. Nach der Verlesung des Urteils ging der Zug los, der Sünder voraus, zwischen Pfarrer und Scharfrichter. Dann folgten Räte, Richter, Angehörige und Volk. Es wurden oft lange Wege, denn überall war es so, dass die Hinrichtung nicht inmitten der Stadt, des Ortes stattfinden durfte. Das Blut des Verbrechers würde die heilige Zone der Stadt verschmutzen. Also waren die Richtstätten in der Regel weiter draußen, sicherlich außerhalb von Stadttoren. Dieser Gang war eine schwierige Sache, quasi zwischen Leben und Tod. Es gab die Erwartung, dass der Sünder Reue zeigen sollte, Buße und dass er sich auf keinen Fall wehren sollte. Manche bewiesen noch etwas Galgenhumor. Von Thomas Morus, der unter dem englischen König Henri VIII. Hingerichtet wurde, wird erzählt, er habe den Henker gebeten, ihm aufs Schafott hinaufzuhelfen. Herunter käme er dann schon alleine. Es wurde dem Sünder noch gewährt, zu beten oder etwas zu sagen. Die meisten hatten sich ergeben. Es wurde aber leider nur selten berichtet, wie die Verurteilten sich verhielten. Denn es gab ja nur die offiziellen Akten. Man erwartete von ihnen, dass sie stoisch und auch ruhig in den Tod gingen, dass sie nochmals um Vergebung baten oder Gott um Verzeihung. Nach der Hinrichtung ging es weiter mit dem Zeremoniell. Wie erwähnt, wandte sich der Henker an die Räte. Habe ich richtig gerichtet? Ja, das hast du. Und damit war ihm Décharge erteilt. An katholischen Orten sammelten nach der Hinrichtung Geistliche Almosen für Seelenmessen. Und es wurde eine Standrede gehalten. In katholischen wie in reformierten Orten. Der Pfarrer, der ja immer anwesend war, manchmal auch ein Kollege, redete nochmals quasi über den Körper des Hingerichteten. Es war eine Predigt. Der Inhalt war meist gleich. Es wurde kaum auf die Person des Getöteten eingegangen. Meist war der Ton, er hat gebüßt, es musste getan werden, wir sind alle Sünder. Damit wir das etwas besser sehen, hier ein Zitat einer Standrede in Trogen aus dem 19. Jahrhundert. Sie könnte überall gehalten worden sein. Zitat: Standrede, den 1. Juli auf der Richtstätte in Trogen gehalten. Teilnehmende Zuhörer: Da liegt vom Schwerte der Obrigkeit, die Gottes Dienerin ist, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut, gerichtet der Leichnam eines Missetäters. Erfüllt ist vor unseren Augen das Wort, wer Menschenblut vergießt, des Blut soll wieder vergossen werden. Das schwer beleidigte Gesetz hat die geforderte Sühne erhalten. Im Blute dieses Unglücklichen ist seine Blutschuld vor unseren menschlichen Augen reingewaschen. Und wir haben fürderhin kein Recht mehr, ihn ob seiner schrecklichen Tat zu verdammen. sondern nur noch die Pflicht, ihn zu bemitleiden. Das ist aber das einzig rechte Mitleiden mit einem sündenbeladenen Bruder, wenn wir mit der seinen zugleich auch unsere Sünde erkennen, beklagen und bereuen. Was er uns Menschen Böses getan, das hat er gebüßt. Was er aber wieder Gott gesündigt hat, dafür haben wir mit ihm gemeinschaftlich vor Gott Buße zu tun. Zitat Ende. Standreden erscheinen erst ab dem 17. Jahrhundert regelmäßig, beziehungsweise wir können sie erst dann fassen. Denn oft wurden sie damals gedruckt und weiterverbreitet. Vorher konnten durchaus auch solche Standreden gehalten worden sein, ihr Wortlaut war aber dann nicht überliefert. Aber zurück zu unserem grausigen Ablauf. Für den Scharfrichter blieb nach der wichtigsten seiner Arbeiten noch eine Aufgabe, die Beseitigung des Leichnams. Auch das war höchst symbolisch, denn die Angst vor dem Bösen blieb im Körper sozusagen verkörpert. So sagte zum Beispiel das schweizerische Gericht im Jahr 1459, der Leichnam der hingerichteten Katharina Simmen soll verbrannt werden und in die Reuss gestreut werden, damit inskünftig kein Schaden mehr davon ausgehen könne. Das ist ein Bereich, der für alle Verbrecher und vor allem ihre Verwandten besonders schwierig gewesen sein musste. Denn wer als Verbrecher hingerichtet wurde, der hatte nicht nur sein Leben verwirkt, sondern auch sein christliches Seelenheil. Denn er konnte nicht auf dem Friedhof begraben werden, fand keine Ruhe in geheiligter Erde. Also gab es für ihn in der christlichen Auffassung keine Wiederauferstehung. Sein Name wurde aus dem Buch des Lebens von Gott gestrichen. Deswegen wurde auch in jedem Urteil kleinlich festgehalten, was mit dem Leichnam geschehen sollte. Es konnte heißen, zu Asche verbrennen, in Wind und Wasser streuen. Meist wurden diese Täterkörper aber unter oder neben dem Galgen bzw. der Richtstätte vergraben. Es gab nur wenige, für die man eine Ausnahme machte. So konnten in Schwyz hingerichtete Frauen und Kinder im Friedhof unterkommen. Und in Zürich konnte der mächtige, selbstherrliche Bürgermeister Hans Waldmann, der so tief gefallen war, dass man ihn köpfte, danach gar im Frau Münster begraben werden. Es gab zahlreiche Hinrichtungsarten, die bei besonderen Verbrechensarten angewendet wurden. Auch sie hatten einen hohen symbolischen Wert und sagen uns einiges über die damaligen Gesellschaften. Erst ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde fast nur noch ausschließlich geköpft. Ab Anfang des 19. Jahrhunderts wurde dann meist die Guillotine verwendet. In Zürich ab 1833. Welche Todesstrafen es gab und wofür sie ausgesprochen wurden, darauf komme ich in der nächsten Episode zu sprechen. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. Auf Wiederhören.